Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Villa Muttermund.
Hallo, hallo. Du hast gerade gesagt, in 10 Jahren wissen wir genau, warum das jetzt gerade so sein musste. Und damit wollen wir auch diese Folge eröffnen, weil es geht zwar heute um den weiblichen Zyklus und um ein Buch, das ich gelesen habe und so ein bisschen ein Selbstexperiment, aber wir wollen trotzdem kurz anschließen, weil die letzten 2 Folgen ja doch sehr intensiv waren. Es ging da um Mental Health, es ging um ganz persönlich meinen gerade Krisenfall. Mhm. Und ja, wir haben jetzt gerade auch ein bisschen reflektiert, dass wir auch schon bereit sind, auch nächste Woche in der neuesten Episode der Villa Muttermund eine nächste Schicht von diesem Super-GAU, der in mir stattgefunden hat, darzustellen, darüber zu sprechen, was eben noch passiert ist. Das ist ja eigentlich eine Krise, die bei dir passiert ist. Mhm. Und auch das werden wir hier im Podcast behandeln, weil das Feedback von den Mental Health-Folgen war einfach wirklich ja überwiegend in großer Dankbarkeit, dass wir da mutig und ehrlich über unsere persönlichen auch Krisen sprechen und auch sehr ermutigend, dass das weiterhin zum Leben dazugehört, dass das weiterhin Familien, Frauen, sicher auch Männern, die uns hören, hilft, zu sehen, dass wirklich jeder sein Backel zu tragen hat und dass man sich Hilfe holen kann und dass man sich verbunden fühlen kann, dass man sich nicht allein fühlen muss. Und das ist gerade so präsent in uns, weil unsere Welten gerade auf sehr vielen Ebenen einfach sehr gewackelt haben und nach wie vor Stabilität suchen. Und ich mir ja auch wirklich da auch Stabilität in Form von einer therapeutischen Begleitung und von Medikamenten geholt habe und nach wie vor große Dankbarkeit verspüre, dass das einfach so schnell gegangen ist. Und gerade auch, wenn ich eben von anderen Frauen höre, dass sie nicht ernst genommen worden sind, die mir wirklich in der Seele wehtun. Habe jetzt auch gehört, dass auch eine Frau gesagt haben dürfte, und die kenne ich nicht, das wurde mir halt jetzt so über Ecken vermittelt, aber dass die gesagt hat, sie war in einer Krise und sie war bei der einen Psychologin und die hat gesagt, sie soll anfangen zu joggen. Und bei der anderen Psychologin, die gesagt hat, sie soll den Weg nach Lourdes gehen. Was ist das, ein Jakobsweg-Teil wahrscheinlich, gell?
Nein, Lourdes ist einfach ein Gnadenort.
Ein Gnadenort.
Ja. Und,
wie der Gnadenhof.
Wie eine Wallfahrt macht man. Mhm. Also sozusagen die Empfehlung, eigentlich es mit sich allein
auszumachen. Auf einem unglaublich einsamen Weg. Ich meine, muss man auch sagen, in Krisen bist du persönlich schon solche Wege gegangen.
Mir entspricht es ja auch. Na, ja, aber es entspricht nicht jedem. Und wenn man dann draufkommt, na, das ist das Letzte, was ich jetzt brauche, allein mir die Schuhe zu schnüren und loszugehen, dann
ist es nicht richtig.
Genau.
Also für mich wäre das der absolut falscheste Ratschlag, den ich überhaupt kriegen könnte. Ich fahre nicht mal gern auf Urlaub allein. Da gehe ich doch nicht alleine mit meinen düsteren Gedanken da den Weg nach Lourdes. Also ja, dann aber auch die dritte Psychologin, die dann gesagt hat, sie haben eine schwere Depression. Mhm. Wir starten mit Medikamentengabe und das hat sie auch gerettet. Und ich fühle mich auch gerettet aus dieser sehr argen Episode, wo ich wirklich sagen muss, da hat meine Psyche mir Gedanken und Gefühle und Bilder in den Kopf gezaubert, die ich so nicht fühlen und denken würde. Ich bin wirklich über Wochen hinweg nicht ich selbst gewesen. Und alleine das war eine erschreckende und albtraumhafte Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und aber eine, die mich kalt und auch über Nacht und schlagartig erwischt hat und in der ich auch machtlos wäre. Also soll ich jetzt dahin vegetieren und in Lourdes auch nicht ich selbst werden? Also muss ich wirklich sagen, man spürt sich ja am besten selber und da wieder nur ein bisschen dieses Hinweisen, wenn man spürt, man kann den Alltag so nicht in seiner bekannten Kraft und Essenz leben, dann, oh mein Gott, holt euch bitte Hilfe.
Eigentlich muss man sagen, also für mich ist das von außen betrachtet, weil ich bin ein anderer Typ, ja, aber von außen betrachtet als Mama von dir hat es ja für mich bedeutet, ich sehe dich, dass du dich verloren hast.
Ja, das war schier. Und wie gesagt, die Schichten dieser Krisenzwiebel werden wir nach und nach runterschälen. Und nächste Folge, sehr wahrscheinlich oder zumindest noch im Mai, wird da zumindest deine Seite auch beleuchtet, was gerade bei dir so los ist. Das heißt, schaltet da gerne wieder ein. Wenn ihr das ganze Bild haben wollt, dann müsst ihr jetzt fleißig zuhören. fleißig über die nächsten Wochen
oder auch
uns begleiten.
Nachhören, ja, weil eigentlich so viel passiert ist und dass eben, wir können das nicht in einer Folge machen, ja, sondern der Zwiebellook, finde ich, der ist gut.
Ja, ich glaube, das ist wieder eine sehr menschliche Tatsache, dass es einem die Füße wegziehen kann, weil das Leben nicht nur bunt ist, sondern manchmal schwarz und weiß und ganz viele Graustufen dazwischen. Und ich glaube, in diesem Wissen wächst so viel an Empathie und die braucht diese Welt unbedingt, dass man empathisch ist miteinander, dass man geduldig ist miteinander, dass man Dinge versteht oder versucht zu verstehen. Und ich verstehe jetzt auch viele Dinge wieder besser. Und ich weiß auch, dass meine Therapeutin auch gesagt hat, na, kann es was Gutes gehabt haben, dass du da durch musstest. Und ich weiß ja, ganz bestimmt alleine durch diesen Podcast, alleine durch das Feedback, alleine dadurch, dass ja da auch wieder dieses Tabu gebrochen wird. Und ich fand das auch schön, dass eine Frau mir geschrieben hat, Alla, man sagt das so leicht, es gehört etwas enttabuisiert, aber es ist was ganz was anderes, sich wirklich selbst als Beispiel zu nehmen und da wirklich hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin gerade in einer Krise oder ich war in einer Krise oder das ist gerade bei uns los und es ist gerade viel, einfach auch dieses Wahrnehmen, es ist einfach gerade sehr viel und was in unserem Leben, wenn man das kombiniert, bei dir und bei mir gerade los war, da ist so viel zusammengekommen wie überhaupt noch nie in meinem Leben zumindest. Deswegen waren das jetzt auch wirklich die härtesten Wochen. Wie gesagt, ich bin wie aus einem Albtraum erwacht und bin auch froh, dass ich da akut drüber gesprochen habe, damit einfach das auch seinen Mehrwert haben durfte, obwohl ich mir diese Folge auch sicher nie wieder anhören kann, weil ich weiß, da bin ich so drin gesteckt. Und ja, das möchte ich auch nie wieder fühlen. Und ich weiß auch, in Retrospektive kann ich das vielleicht gar nicht mehr so artikulieren. Deswegen bin ich da sehr froh drüber, dass das schon in der Akutphase aufgenommen wurde. Und jetzt heißt es aber auch wirklich da dranbleiben auch und auch im Podcast drüber sprechen, ja, was sich sonst noch so tut bei uns. Das ist nur die Ankündigung für die nächsten Wochen. Es wird die Zwiebel geschält werden, aber heute geht es um eine Folge, die ich schon ganz lang am Radar habe, schon ganz lang geplant habe, tatsächlich auch schon angekündigt habe, ich glaube nicht nur einmal, und die auch jetzt wieder gewünscht wurde von einer Frau, die gesagt hat, hey, dieses Thema, auf das wartet sie so ein bisschen. Und zu Recht, weil wie gesagt, ich habe schon vor Monaten drüber geredet. Und zwar geht es heute um den weiblichen Zyklus und speziell auch um ein Buch, das ich gelesen habe und auch eben darum, wie ich das jetzt für mich ein bisschen umgesetzt habe. Und naja, um meine kleine empirische Studie von einer Person mit einem Groundbreaking-Effekt, den ich da entdeckt habe. Und ja, keine Ahnung, vielleicht rettet das auch so die ein oder andere Frau. Man wird sehen. Auf jeden Fall geht es um das Buch Natural Flow von Miriam Stark. Und der Untertitel heißt, wie du die Psychologie deines Zyklus für dich nutzt. Schon einmal schön. Fand ich ansprechend. Das Buch hat mir meine Nachbarin über mein Kind, das bei Ihnen zu Besuch war, mitgeschickt mit einem sehr süßen Zettel aller. Ich glaube, das wäre vielleicht was für dich. Richtige Nachbarschaftsliebe und Freundinnenliebe. Und sie ist Mama von 4 Kindern und deshalb mir in ganz vielem auch ein Vorbild. Und noch dazu ist ihr Jüngster so alt wie mein Ältester. Die sind beste Freunde. Und sie ist deshalb so immer so eine Generation weiter vorn. Also ihre Älteste ist 13 und ihr Jüngster eben 7. Und deshalb ja, lerne ich da einfach total viel oder den Austausch genieße ich natürlich sehr. Und noch dazu sind sie Großfamilie in Wien, im Grätzl, um die Ecke, leben ganz toll miteinander, machen ganz viel ganz schön. Also ich lerne sehr gerne von dieser Frau und habe deshalb natürlich auch gleich das Buch gelesen. Auch deshalb aus Interesse, weil mein Zyklus für mich nie wirklich spürbar war. Also ich habe tatsächlich das große Glück, keine Regelschmerzen gehabt zu haben, bis zum dritten Kind. Danach war meine Regel eindeutig spürbar, indem es halt wirklich unangenehm war, auch mit Krämpfen verbunden. Es war immer noch nicht ganz arg. Also man kennt ja auch die Erzählungen von Frauen, die da wirklich flach liegen müssen,
Oder
denen total
Medikamente
schlecht geht,
brauchen.
Medikamente brauchen, die wirklich sich freinehmen müssen, die unter diesem Zyklus, und ich meine, das kommt ja doch oft, also man hat ja ständig dann irgendwie die Periode, ja, dass man da einfach wirklich so ausfällt. Das hatte ich wirklich zum Glück nie und auch nach der dritten Geburt habe ich einfach gemerkt, okay, es ist einfach wirklich so, dass ich an diesen Tagen unangenehmes Gefühl habe. Und ja, das habe ich aber dann in einem Selbstexperiment eben gelöst. So, das ist schon mal als Spoiler. Aber mein Zyklus war tatsächlich nie für mich spürbar. Und das weiß ich deshalb so genau, weil ich wirklich in 99% der Fällen von der Regel überrascht wurde. Meistens natürlich nachts, meistens natürlich eh klar, schön mit angebluteten Sachen, wie es halt so ist. Ja, das habe ich gerne in Kauf genommen, weil wie gesagt, ist mir lieber, als ich hätte schon vorher irgendwie gespürt, ui, das bahnt sich an durch körperliche Beschwerden. Ja, ich war wirklich immer völlig überrascht. Und dadurch, dass deshalb die Regel für mich auch kein größerer Aufwand war, als eben dann halt das Versorgen durch verschiedenste Produkte, hatte das nie einen großen Stellenwert. Und auch Zyklus an sich, dadurch, dass ich auch immer sehr schnell schwanger geworden bin, dass ich von daher einen funktionierenden, tollen Zyklus habe und hatte, hatte das wirklich keinen Stellenwert. Und umso neugieriger war ich aber, weil dadurch, dass ich auch einen unregelmäßigen Zyklus hatte und meine Zyklen wirklich von kurz bis 38 Tage, einmal sogar 56 Tage, wo du ja schon davon ausgegangen bist, ich kriege wieder ein Baby, da war mein Mini 1 maximal.
Ja, wirklich.
Ja,
ja.
Genau.
Da habe ich schon, glaube ich, dreimal gefragt. Könntest du nicht schwanger sein?
Ja? Ja, und da waren wir aber in völliger Panik und Gott. Das wäre schon auch heavy. Warte, wann war das genau? Da haben wir gerade den Online-Kurs produziert. Da war's.
Dann,
das war im November 24.
Genau, da war er 14 Monate alt.
Genau, ja. Na, und Oktober war diese Phase. Da hatte ich, vielleicht auch stressbedingt, einen über 50 Tage langen Zyklus. Und du warst dann schon wirklich so nah. Du musst, das ist ganz klar. Also als Hebamme sage ich dir, du bist schwanger. Eh klar, ich meine, wir hatten einen 56 Tage langen Zyklus und ich weiß noch, es waren 56 Tage, bis die Regel gekommen ist.
Hast du einen Test gemacht?
Na, glaube ich nicht.
Nein, du hast mir immer gesagt, nein, du bist das nicht. Das ja, war auch so lustig, weil ich denke mal, ich hätte da schon leicht 3 Schwangerschaftstests gemacht.
Na, ich war mir sicher.
Ja?
Ich war mir sicher, ich bin nicht schwanger.
Ja. Das hast du mir immer gesagt und dann, deshalb war ich auch immer ich so unruhig, weil du hast das mit so einer Sicherheit gesagt.
Ja. Ich dachte, wie kannst du sicher sein? Ja. Na, ich habe gewusst, ich bin nicht schwanger und ich habe ja auch gewusst, meine Zyklen sind ewig lang. Und das war erst der zweite Zyklus nach meiner Stillzeit. Das heißt, ich habe die Regel das erste Mal bekommen, eh sicher dann, ich habe ihn abgestillt, circa im November. Dann habe ich eine Regel gehabt. Und dann war dieser 56-Tage-Zyklus. Genau, das war's.
Das war nicht mein über erster. Weihnachten.
Ja, ja. Das war mein erster Zyklus, wo du dann eben gesagt hast, so ja, du bist schwanger. Und ich habe gewusst, na, das pendelt sich halt gerade erst ein. Da vertraue ich jetzt einfach drauf. Na gut, das wäre schon ein Hammer gewesen, aber ich habe gewusst, na, das kann nicht sein. Und mein Zyklus war auch nie für mich spürbar, weil ich jetzt auch keine großartigen Stimmungsschwankungen hatte. Ich bin mit meinem Mann über 15 Jahre zusammen und der hat auch immer rückgemeldet, er würde nie merken, in welcher Zyklusphase ich bin. Das kannte er natürlich auch als Klischee so aller, oder nicht als Klischee, es ist ja tatsächlich so, dass Frauen unterschiedliche Stimmungen empfinden innerhalb ihres Zyklus und dass das ja aber so eben als Klischee kommuniziert wird, so, ah, naja, du hast sicher deine Regel, eben so dieses negative Bild, dass es deiner Frau nicht gut geht. Und er hat aber immer gesagt, er hätte das nicht gewusst.
Ich finde es ja so lustig, ja, weil da merke ich so richtig, in welchem anderen Jahrtausend ich aufgewachsen bin. Ja, jetzt musst du denken, ich bin mit deinem Papa zusammengekommen, wo ich 16 war und es gab damals noch papierne Krankenscheine, keine E-Card. Ja? Diese Krankenscheine waren immer bei den Eltern der nicht volljährigen Kinder deponiert. Man hatte einmal im Monat die Chance, mit einem Krankenschein zu einem Facharzt zu gehen. Ja? Das heißt, sobald ich mit deinem Papa zusammen war und wir uns auch um das Thema Verhütung kümmern mussten, habe ich gewusst, ich in meiner katholischen Familie habe keine Chance, zu meinen Eltern zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche einen Krankenschein, damit ich zu einem Gynäkologen gehen kann und mich da informieren kann. Das heißt, ich habe den Weg zur Bücherei genommen und mich über Bücher, Zyklus, natürliche Familienplanung durchgeackert und habe dann entschieden, das entspricht mir ja eh. Das heißt, ich war mit 16 schon so weit, dass ich gewusst habe, ich werde nicht hormonell verhüten, das hat ja dann noch gar nicht gepasst für mich, ja, sondern ich werde meinen Zyklus so kennenlernen müssen oder wollen, damit ich nicht schwanger bin oder nicht schwanger werde zu einem Zeitpunkt, wo ich es nicht will. Das heißt, ich habe ab 16 begonnen, meinen Zyklus zu beobachten, Temperatur zu messen. Das habe ich nicht lang gemacht. Und zu beobachten, wie der Schleim des Muttermunds zyklusabhängig ist. Und das habe ich über Jahre machen können, dass ich einfach die viermal, wo dann auch ein Baby gekommen ist, ganz bewusst schwanger werden wollte. Ja, das heißt, ich stehe dazu, dass man seinen Zyklus so gut kennenlernen kann, habe aber schon jetzt viel, viel früher begonnen als du.
Und wichtige Frage, ist dein Zyklus regelmäßig? Weil da nickst du jetzt. Und da muss ich sagen, das ist ja die Krux an der Geschichte. Weil natürlich, wenn du einen regelmäßigen Zyklus hast, dann kannst du dich auf sowas, an sowas anhalten. Dann traut man sich die natürliche Familienplanung zu. Klar, das wäre in meinem Fall keine Option.
Stimmt, ich bin anders als du.
Nein.
Deshalb war es für mich auch so möglich und ich habe wirklich einen irrsinnig regelmäßigen 28-tägigen Zyklus gehabt. Ich habe so wie du auch jetzt keine prämenstruellen Erscheinungen gehabt. Also von der Stimmung hätte ich es nicht sagen können, aber ich war so pünktlich, dass einfach, ja, wenn am 14. Tag einfach der Schleim ist, dass ich fruchtbar bin und der ist dann wieder weg. Dann habe ich gewusst, okay, der Eisprung ist vorbei. Also sozusagen mit dem bin ich gut durchgekommen. Aber ich gebe es zu, es war relativ einfach.
Und wenn das ein 28-Tage-Zyklus ist, ja, dann ist das noch viel einfacher, weil man ja immer merkt, okay, ich habe meine Periode, dann komme ich in diese Phase, das wechselt sich in diese Phase ab und hast du es relativ schön monatlich eigentlich, alle 4 Wochen hast du dieses Muster. Natürlich, das merkt man sich, alle Regelmäßigkeit, alle Wiederholung merkt man sich viel schneller als mein Chaos-Zyklus, wo ich nie wusste, wo bin ich gerade. Und deshalb war aber dieses Experiment jetzt einfach so spannend für mich. Generell finde ich einfach schön an dem Buch, dass sie sagt, der Zyklus ist kein Nachteil, sondern eine Kraftquelle. Ich glaube, das ist was, was immer mehr in die Köpfe darf, dass man einfach nicht unter seinem Zyklus leiden muss. Und bitte immer nicht falsch verstehen, Menschen, die darunter leiden, ganz klar. Ja, also es gibt die unterschiedlichsten Dinge, warum dieser Zyklus oder auch die Periode schmerzhaft sind oder wirklich mit Leid verbunden. Und ja, deswegen natürlich, das dann als Kraftquelle zu sehen, ist schwierig, aber es geht jetzt wirklich nur einfach um diese, ja, Dinge, die diese Frau schreibt, die ich persönlich als wertvoll erachte, ob man nicht eben dennoch ein bisschen Sachen umstellen kann, um seinen Zyklus nicht als Schwachstelle zu sehen, sondern als Kraftquelle.
Weil ich glaube, die Kraftquelle ist die, zyklisch zu leben.
Genau.
Ja, also es geht jetzt nicht darum, ob man während der Periode Schmerzen hat oder ob man psychisch einfach so belastet ist. Das ist natürlich eine Belastung, die reden wir nicht klein. Aber zyklisch leben hat echt auch eine Kraftquelle.
Weil es geht eben darum, dass jeder Zyklus eben diese 4 Phasen hat. Das heißt, man hat zuerst die Menstruationsphase, dann gibt es die Follikelphase. Also da fängt an, eben dieser kleine Follikel, der dann irgendwann eine Eizelle wird,
Genau.
heranzureifen. Dann gibt es die Ovulationsphase, da
Wo
ist
er
da, wo
springt.
das Ei springt. Und die Lutealphase, wo es eben darum geht, dass wenn dieses Ei nicht befruchtet wurde, dass sich das bereit macht, eigentlich wieder abzugehen in der Menstruationsphase, wo eben das Blut eigentlich dafür sorgt, dass diese Eizelle, die kein Baby geworden ist, wieder ausgeschwemmt wird.
Beziehungsweise es geht da um die Gebärmutterschleimhaut, weil die bereitet sich auf das befruchtete Ei vor, die wird größer, die baut sich auf, die ist stark durchblutet, damit einfach das Ei, das dann aus dem Samenleiter oft schon befruchtet in der Gebärmutter landet, einfach einen guten Platz findet. Ja, dann kommt es zu keiner Befruchtung und das ist einfach dann dieses hormonell stark spürbare, dass dann der Körper sagt, okay, kein befruchtetes Ei und die Menstruationsblutung ist vor allem auch so dieses Abstoßen der Schleimhaut.
Und die Autorin Miriam Stark sagt eben, dass jede dieser Phasen so ihre eigenen Bedürfnisse hat und dadurch, wenn man sich auf diese Bedürfnisse konzentriert, auch ganz viel Potenzial hat. Und das fand ich einfach so schön und spannend und gebe das jetzt heute einfach urgern weiter und natürlich angereichert mit deinem jahrelangen und jahrzehntelangen Wissen, eben was Zyklus auch angeht. Also diese Zyklusbedürfnisse eigentlich zu achten, heißt einfach auch auf den Körper gut zu hören. Das geht natürlich in unserer schnelllebigen Welt auch viel unter, gerade bei uns Frauen, gerade bei uns Müttern. Und es geht wirklich darum, dass man anfangen sollte, mit dem Körper zu arbeiten, statt gegen ihn. Und dass man zum Beispiel in der Lutealphase, also in der Phase, wo sich dieses Ei, das unbefruchtete Ei, wieder zum Abgang bereit macht, dass man da einfach wirklich eine Ruhephase einlegt. Und in der Ovulationszeit kann man zum Beispiel viel aktiver sein, weil da eben der Körper gerade in so seiner Blüte steht. Dass man da einfach schaut, diese Bedürfnisse wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, dass das einfach wirklich von Phase zu Phase unterschiedlich ist. Was braucht der Körper, eben ernährungstechnisch gerade? Wo ist es möglich, gut Party zu machen, vorzugehen, Aktionen einzuplanen, Ausflüge? Und wo sehnt sich der Körper eigentlich nach Einigelung, nach Runterkommen? Und gerade eben auch im Leben mit Kindern, wo ja jeder Tag actionreich ist, kann man vielleicht versuchen, eben diese Action in eine Phase zu legen, wo man auch die Kraft dafür hat. Weil gerade wir Mütter gehen ja gerne über unsere Kraft, taugt uns ja extrem, über die eigene Kraft zu gehen.
Ich würde sagen, wenn du es nicht im Blick hast, immer antizyklisch.
Ja. Naja, sicher, weil das Ding ist auch antizyklisch automatisch, weil wir leben in einer Gesellschaft, die sehr männlich orientiert ist, das weiß man, aber ein Mann, der kein zyklisches Wesen ist, kann jeden Tag dieselbe Leistung abrufen. Und das ist wirklich ein Fakt, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn da keine externen Faktoren kommen, wie klar, auch der kriegt eine Grippe. Oder auch der verletzt sich das Knie. Aber wenn keine externen Faktoren dazukommen, kann er körperlich jeden Tag dieselbe Leistung abrufen. Wenn ein Mann jeden Tag ins Fitnesscenter geht, kann er jeden Tag dasselbe schaffen. Wenn er in die Arbeit geht, kann er jeden Tag auf geistiger und auf körperlicher Ebene alles schaffen. Und natürlich, wie gesagt, externe Faktoren spielen auch bei den Männern mit rein. Aber wir Frauen haben gar nicht diese Voraussetzung. Wir können nicht jeden Tag auf psychischer und physischer Ebene dasselbe leisten. So, und das muss sich jetzt mal jede weibliche Person, die einen Zyklus hat, mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man in Berufen nicht dasselbe leisten kann jeden Tag und dass das aber nicht so gelesen wird und dass darauf keine Rücksicht genommen wird und dass du in sehr vielen Berufen einfach funktionieren musst. Und das ist schon heavy, wenn man sich das überlegt. Man hat gar nicht dieselben Voraussetzungen. Und davon spricht eben auch die Autorin, dass man wirklich als Frau diese Unterschiede wahrnehmen muss im eigenen Zyklus, mit ihnen mitgehen sollte. Und dann fühlt man sich generell gesünder oder stärker, weil man eben darauf achtet oder eben diese Wahrnehmung schärft. Und ich finde das unglaublich wichtig.
Ich finde es auch unglaublich wichtig. Und ich schaue gern Dennis. Und seit letztem Jahr ist mir aufgefallen, dass eine Reporterin, die immer in Eurosport bei den Grand Slam Turnieren über Sportlerinnen spricht oder über Matches spricht, auch jetzt immer wieder den Zyklus reinnimmt. Und ich finde das super, dass das wirklich jetzt auch im öffentlichen Leben einen Platz hat, dass Sportlerinnen darüber sprechen, warum sie vielleicht nicht so gut waren. Warum sie sich schwer getan haben, im ersten Satz ins Spiel zu kommen, dass das zyklisch auch bedingt ist und dass das eine Qualität hat und eine Kraft hat. Ich habe mich so gefreut, weil ich habe gewusst, dass dieses Buch gelesen und ich habe mir gedacht, wow, das scheinen auch noch viele, viele andere Frauen gelesen zu haben, weil es ist ein Bestseller, zu Recht. Und das kommt jetzt plötzlich in einer Eurosport-Reportage.
Wobei ich es auch spannend finde, wie weiß die Reporterin, in welcher Zyklusphase die Spielerinnen sind?
Weil es gibt nach jedem Spiel, das gewonnen worden ist, einfach ein Interview. Und die Sportlerinnen sagen das jetzt. Ich war einfach nicht gut. Ich habe meine Periode bekommen. Ich finde das mega.
Ja, das ist ja toll.
Weil eigentlich seine Regelblutung kriegen, das ist einfach immer im Verborgenen. Und wenn man es nicht erzählt, dann weiß die Umgebung eigentlich nicht, wo man steht.
Genau.
Und jetzt plötzlich bei einem Siegerinterview hat einfach eine Sportlerin gesagt, ich habe mir so schwer getan, in meine Kraft zu kommen. Ich habe den ersten Satz verloren. Und sie hat das auch in der Kombination mit dem Zyklus gesehen. Und ich weiß ja auch, dass jetzt immer mehr in die Hochleistungstrainings der Zyklus der Sportlerinnen eingeflochten wird. Mhm. Weil die Trainer auch wissen, sie können in dieser Phase nicht die Höchstleistung erwarten. Mhm. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, wie das vielleicht noch vor 15, vor 10 Jahren war, wo ein Trainer eine Sportlerin gegen ihren Zyklus gefordert hat. Mhm.
Ja, und eigentlich dann den Körper auch überfordert hat. Ja. Und man kann ja davon ausgehen einfach, dass wenn man da gut drauf achtet, dass man dann insgesamt einfach in größerer Stärke und im Wohlbefinden ist. Und es macht ja total Sinn, dass auch gerade Sportlerinnen, die sich sehr gut mit ihrem Körper generell auskennen, da noch mehr Verständnis haben. Aber das Schöne ist, wenn das ja jetzt wirklich auch kommuniziert wird, weil das ist ja der große Unterschied. Weil natürlich, wie du gesagt hast, in anderen Jahrtausenden war das Körperbewusstsein viel größer. Früher haben alle Frauen wahrscheinlich ihren Zyklus gekannt, um eben nicht ständig ungewollt schwanger zu werden. Das ist aber auch verloren gegangen. Mhm. Und selbst die, die es nicht verloren haben oder von ihren Müttern gelernt bekommen haben, naja, die kommunizieren es halt nicht nach außen. Und das ist halt jetzt auch wieder sowas, wo das immer mehr vielleicht an die Oberfläche kommen darf und eben auch da vielleicht auch, dass das kein schambehaftetes Thema sein darf, dass man sagt, ja, ich bin nicht in jeder Phase meines Zyklus extrem kraftvoll und energetisch und spritze vor Lebensfreude, sondern ja, es gibt eben Phasen, da bin ich gedämpfter oder auch es gibt Phasen, da habe ich körperliches Unwohlsein, da kann ich das nicht leisten und dass man da auch innerhalb einer Beziehung, ich glaube, es ist ganz wertvoll, wenn man da auch mit dem Partner in Kontakt tritt, der das vielleicht auch gar nicht nachvollziehen kann, weil er ja eben ein Mann ist und dass man da aber auch in einem liebevollen Austausch ist, dass man sagt, hey, ich kann nicht in der Phase alles leisten oder bitte unterstütz mich genau da jetzt oder dass man sich vielleicht auch wirklich die Monatsplanung anschaut und sagt, du, da fahren wir nicht auf Urlaub, da bin ich genau in meiner schwachen Phase. Ich glaube, es könnte einen Mehrwert haben für die ganze Familie, wenn einfach da das Bewusstsein ist, dass wir als sehr starke Parts der Familie nicht immer alles leisten können, wie vielleicht unsere männlichen Partner, falls wir mit einem Mann verheiratet sind. Ich fände das ja auch sehr spannend, wie das ist in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, ob sich da die Zyklen abwechseln oder angleichen, was es ja auch angeblich gibt. Mhm. Wäre ich mit einer Frau zusammen, würde ich mir wünschen, dass wir uns abwechseln, weil eben für diesen Unterstützungsfaktor, weil wenn beide wegbrechen in derselben Zyklusphase.
Weißt du was, ich habe einen anderen Blick, man bricht nicht weg, man weiß nur, auf was man schauen muss, weil dass wir weiterhin gut auf dem Boden stehen und weiterhin stark im Leben sind, das ist ja eine Realität. Wir müssen nur anders auf uns schauen. Wir können uns unterstützen mit Ernährung, wir können uns unterstützen mit Pausen, wir können uns unterstützen, dass man eben zum Beispiel keine Outdoor-Ausflüge macht, sondern eher in den eigenen vier Wänden gut auf sich schaut. Und da ist es, finde ich, dann doch schon sehr praktisch, wenn der Zyklus abgestimmt ist, weil dann sind nämlich auch die starken Phasen die, wo man hinausgeht, abgestimmt. Wir sind vielleicht in manchen Tagen unseres Zyklus nicht so leistungsfähig, müssen extrem gut auf uns schauen, müssen uns einigeln und dann haben wir aber Höchstphasen. Und wenn ich jetzt sozusagen eine männliche Linie ziehe und dann unseren weiblichen Zyklus drüber gibt, ja, dann sind wir manchmal drunter, aber wir sind auch manchmal deutlich drüber. Und das ist unsere Frauenpower.
Ja, und es stimmt ja auch, weil die Autorin auch sagt, psychische und physische Leiden, die können durch Zyklusbewusstsein gelindert werden. Und dass es ja eben darum geht, dass man dann eben nicht wegbricht, wenn man in jeder Phase einfach darauf achtet, was der Körper wirklich braucht. Und dass solche Symptome wie Stimmungsschwankungen oder Erschöpfung oder Überforderung dann entstehen, wenn man eben die Körpersignale ignoriert oder eben diese Bedürfnisse in jeder Phase und versucht, gleich konstant produktiv zu sein zum Beispiel. Und dass man eigentlich total Stress reduzieren kann, wenn man eben lernt, seine Körpersignale da gut zu kennen und die Phasen zu kennen und seinen Zyklus zu kennen und dann versucht auch für sich eine passende Strategie zu finden, die natürlich eben vom Lebensumstand abhängt, ob man eben schon Kinder hat zum Beispiel. Mhm. Weil gerade dann zahlt sich es, glaube ich, aus, schon auch eine Strategie eben zu entwickeln, dass man sagt, okay, was traue ich mir an diesem Tag zu, was geht sich aus, was geht sich nicht aus. Und das kann dann zu dieser inneren Balance führen. Und ja, das stimmt. Eigentlich, wenn ich doch mit einer Frau in einer Beziehung wäre, wäre es wahrscheinlich doch fein, wenn man sagt, okay, da ist echt die Hochphase, wo man eben Abenteuer erleben kann und dann ist die Einkuschelphase, wo man gut auf sich schaut. Also fände ich auch sehr, sehr spannend. Du hast ja in deinem Hebammendasein auch schon viele gleichgeschlechtliche Paare kennengelernt, die sich in der Schwangerschaft befinden. Und naja, vielleicht denkst du das nächste Mal daran und fragst das
Und
einfach.
frag, also das ist wieder so ein Anstoß, weil Hebammenarbeit ist Beziehungsarbeit und ist Kennenlernen. Und nach dem Zyklus habe ich mich echt noch nicht erkundigt.
Siehst du? Das wäre doch was. Ich bin auch vor Jahren schon drüber gestolpert, also unabhängig jetzt von dem Buch, dass man auch den Zyklus so in Jahreszeiten einteilen kann. Ist das was, was du schon damals kanntest in deiner Jugend oder so?
Nein, ich kannte verschiedenstes anderes, also von Lunazeption, die Fruchtbarkeit mit dem Mond zu verbinden, deshalb auch der 4-Wochen-Zyklus und wie man da verhüten kann, nur mit Mondlicht oder nur mit künstlichem Licht, das hat es alles gegeben. Also es hat irrsinnig viel Frauenweisheit gegeben. Ich glaube nicht, dass ich dann immer im Kopf gehabt habe, in welcher Phase ich bin, aber ich habe es gespürt. Das heißt, ich habe eigentlich gelernt, intuitiv zu leben.
Ich glaube, diese Intuition geht verloren, kann man sich aber eben ins Bewusstsein rücken, wenn man eben versucht, seinen Zyklus eben in Jahreszeiten zu sehen. Ich fand das Bild extrem stimmig und extrem schön und das war so mein erster Kontakt eigentlich vor vielen Jahren mit diesem Thema, dass es eben geheißen hat, ja, also es sind eben genau diese Phasen wie die Jahreszeiten. Im Frühling, das ist eben die Follikelphase, da geht es um Erneuerung und da ist auch ganz viel Platz für Wachstum und Kreativität und das passt eben sowohl zum Frühling als auch dadurch, dass sich eben da so ein kleiner Follikel aufbaut, der für neues Leben steht. Und dann in der Ovulationsphase haben wir schon den Sommer. Und im Sommer, na klar, das ist das aktivste Tun. Das ist, wo man seine Stärke spürt, wo man auch Kommunikationsstärke spürt. Also eine ideale Phase für Verhandlungen, vielleicht auch im Berufsleben oder was auch immer. Ja, also, dass man da einfach in seiner Kraft ist.
Und wenn du doch überlegst, ist ja das die wichtigste Phase, wo man auch eine körperliche Lust empfindet, weil es geht um Fortpflanzung.
Genau.
Ja, und wenn man stark ist, wenn man strahlt, also es ist ja auch ein körperlicher Ausdruck, dass man sagt, wenn man einen Eisprung hat, man riecht anders, man wirkt anders, man wirkt auch durchaus anziehend, damit einfach die Möglichkeit durch eine Befruchtung gegeben ist.
Ja. Ja, was natürlich, wenn man kein Kind will, sehr kontraproduktiv ist, aber gut, so ist es eben. Und in der Lutealphase, das ist dann die Phase, wo sich dann schon dieser nicht befruchtete Follikel wieder auf den Abschied vorbereitet, da geht es eben auch laut der Autorin um Reflexion und dass man vielleicht auch sich wirklich viel Ruhe gönnt, niederschreiben, Zukunft planen, ja, aber alles eben ein bisschen vom Gas gestiegen.
So ein bisschen, ich würde so sagen, in die gedämpftere Richtung. Also wenn man sich's anschaut, ist das der Herbst.
Genau.
Die grünen Blätter werden rot. Ja, alles bereitet sich dann eigentlich schon auch über der Erde und unter der Erde wieder auf den Winter vor.
Genau.
Ja, und deshalb ist das ist wirklich jetzt auch von der Energie, wenn man sich's überlebt, eine Herbstenergie. Ja, man erntet noch, aber man wird nichts Neues mehr aussehen. Ja,
ja. Man erntet einfach noch die schönen Früchte des Sommers, aber darf sich schon zurückziehen und vorbereiten auf die Phase des Winters. Das ist dann eben die Menstruationsphase und da geht es dann wirklich um Loslassen, Rückzug, Regeneration auch. Mhm. Wieder, dass man Kraft schöpft für den Frühling, der kommen wird, weil alles ist eben zyklisch, so wie das Jahr halt auch in Arealen der Welt, wo es eben, ja, Jahreszeiten gibt, da kann man sich ja schon einfach darauf verlassen, dass dieser Frühling wieder kommen wird nach einem langen, harten Winter, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Und genauso ist es eigentlich in der Menstruationsphase, wo man sich auch fühlt wie erschlagen vielleicht oder sich denkt, boah, ich habe keinen Antrieb. Man darf sich, glaube ich, darauf verlassen, es kommt der Frühling wieder, es baut sich auf zu der absoluten Kraft im Sommer, zu der Lebensfreude. Und wenn man das auch so unbewusst nur wahrnimmt, so wie ich halt immer gelebt habe, einfach so, ja, manchmal habe ich mehr Kraft, manchmal ist mir nach Einigeln, dann hat man auch viel mehr Verständnis für sich selber und dass das einfach Erleichterung auch bietet, weil ich schon noch Phasen habe, wo ich total produktiv bin und viel weiterkriege und dann aber auch Phasen, wo ich mir denke, ich möchte mich nur einkuscheln und fernschauen und früher war das dann auch eher mit einem, na, das darfst nicht, ja, oder nein, dann kriegen wir nichts weiter oder wir sind faul und ich glaube, das sitzt auch so in unserem Nacken, auch gerade bei uns Frauen, die wir als Mädchen oft gesagt kriegen, wir müssen fleißig sein und lieb und brav und fromm, dass wir dann
sowas uns gar nicht auch zugestehen können. Diese Phasen, wo man sagt, nein, das ist nicht Faulheit, es ist Regeneration, es geht hier ums Auftanken. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild, wenn man da in Jahreszeiten denkt. Und das ist, seitdem ich das erkenne, ist das schon noch so ein Running Gag mit meinem Mann, dass der dann halt, wenn ich dann mal Stimmungsschwankungen habe, dass er sagt, na, kommt bald der Winter. Und früher hätte ich gar nichts sagen können. Ja, weiß ich nicht, komm da nicht. Aber ja, jetzt habe ich ja meinen Zyklus mehr getrackt und wusste genau, ja, er kommt bald. Hast recht. Ja, so ist halt. Ja, ich habe einen Podcast auch gehört von einer sehr starken Frau, die ein riesiges Business hat, ein Millionen-Business, und fand das dann auch sehr spannend, dass sie gesagt hat, alle ihre Mitarbeiterinnen dürfen zyklusorientiert arbeiten. Und das ist, glaube ich, sehr revolutionär, beziehungsweise wenn es andere Unternehmen gibt, die das auch führen, sind sie sicher trotzdem ein kleiner Prozentteil der Unternehmen, die das so machen. Darf aber, finde ich, die Zukunft sein. Ich fand das so kraftvoll und bestärkend, dass sie sagt, für sie ist ganz klar, da sie eine Frau ist, dass man nicht immer alles leisten kann, und jede ihrer Mitarbeiterinnen hat die Freiheit, zyklusorientiert zu arbeiten. Mal geht mehr, mal geht weniger. Fand ich sehr, sehr spannend. Weil ich halt als Selbstständige auch von zu Hause arbeite und theoretisch könnte ich mich ja in diesen Ruhephasen dann eher zurückziehen, oder merke schon jetzt auch, dass ich noch mehr Bewusstsein dafür habe, dass ich wirklich in der Menstruationsphase wirklich auch wenn dann vom Bett aus arbeite. Mhm. Also das habe ich wirklich auch begonnen, dass ich mir das dann gönne, dass ich weiß, na, ich habe die Regel bekommen, ich habe die Kinder gut geschupft in der ganzen Früh, ich habe sie in den Kindergarten gebracht, aber jetzt ziehe ich mich zurück, jetzt lege ich mich hin, jetzt mache ich mir eine Wärmflasche, ich hole mir mein Essen und dann arbeite ich schon, ja, aber ich gönne mir vielleicht öfter Pausen, oder wenn ich merke, ja, es ist einfach nicht drin, heute produktiv zu sein, dann ist es so. Mhm. Und ich glaube, das ist aber auch wieder laut der Autorin eine große Einladung, dass man da einfach, wenn man das auch kann, auch nicht die Anforderungen an sich selber immer gleich stellt, sondern weiß, okay, ich darf mir selber helfen und eigentlich auch meiner Arbeit und meiner generellen Leistung, wenn ich eben die Menstruationsphase oder auch die Herbstphase schon nütze, um aufzutanken, Kraft zu tanken, weil sonst geht einem die Kraft wirklich aus. Also sie sagt wirklich, wenn man in diesen vermeintlich schwachen Phasen Ruhe gibt, dann dient das dem ganzen Organismus, weil du dann im Frühling, Sommer...
Da sage ich jetzt was dazu als selbstständige Frau. Bin ja jetzt eigentlich schon seit bald 15 Jahren ohne Zyklus. Also ich bin ja einfach schon zyklusfrei. Mhm. Aber wo ich noch meinen Zyklus gehabt habe, habe ich bemerkt, was ich für eine Verbindung zu meinen Schwangeren oder Gebärenden habe, weil es mir wirklich aufgefallen ist, dass eine Frau dann schon eine Woche, 10 Tage über einen errechneten Termin war. Ich war aber gerade im Herbst. Mhm. Meistens am Abend habe ich dann immer an meine Familien gedacht, wer wird denn mich vielleicht in der Nacht anrufen? Und da hat es ganz, ganz viele Momente gegeben, wo ich gewusst habe, ich habe meine Hebammentaschen noch nicht gepackt. Mhm. Und die Frau war aber schon 10 Tage drüber. Und ich bin so gesessen und habe mir nachgedacht und habe mir gedacht, na, heute Nacht nicht. Ja? Und ich schwöre dir, es war so oft, dass an dem Tag, wo ich meine Regel bekommen habe, ich arbeiten gegangen bin. Mhm. Also ich habe diesen Herbst so gebraucht zum Pause machen. Mhm. Ja, für mich war der Herbst die Phase, wo ich mich so ein bisschen wie eingeigelt habe. Mhm. Ja, mit meiner Regelblutung bin ich dann fast schon wieder in die Kraft gekommen. Das war für mich so stark, dass ich mir gedacht habe, ah, mein Zyklus ist da. Und ich schwöre, 2 Stunden später hat die Frau angerufen. Mhm. Und ich habe da bemerkt, in welcher Verbindung wir Frauen untereinander stehen. Weil irgendwie haben meine schwangeren Frauen gespürt, es ist jetzt für die Rottraut, für die Hebamme nicht der richtige Zeitpunkt. Und das war für mich urspannend, weil darüber gibt es keine Literatur, darüber gibt es keine Wissenschaften. Aber weil ich ja so mit meinem Zyklus verbunden war, war das so oft, dass ich das dann ernst genommen habe, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, na, ich packe die Tasche nicht, heute wird es nicht sein. Oder dass ich wirklich manchmal noch um 10 am Abend aufgestanden bin, wo ich mich schon hingelegt habe und gedacht habe, na, ich muss das jetzt machen. Falls ich geschwind weg muss, möchte ich, dass alles in Ordnung ist. Ich bin ja jetzt schon sozusagen in der Pause meines Zyklus. Ich muss da sagen, ich genieße es auch sehr, weil es ist wieder ein ganz anderes Leben für mich als Frau. Ich habe wirklich gleich viel Kraft. Ich muss nicht jetzt daran denken, wie geht's mir? Weil ich sagen kann, zwischen dem Zeitpunkt, wo ich aufstehe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich schlafen gehe, ist die gleiche Power da.
Ja, das klingt schon gut.
Ja? Und ja. So sehe ich es zum Beispiel jetzt auch als Hebamme, dass ich in aller Freiheit eben auch sagen darf, ruft es mich an, wenn es mich braucht.
Ja, glaube ich, ist vielleicht auch ein schöner Anreiz für vielleicht schon Hörerinnen, die sich auch in dieser Lebensphase befinden, das vielleicht auch so zu sehen. Und dann, wenn sie nicht diese Kraft verspüren, vielleicht auch noch mehr darauf zu schauen, dass man sich dann sicher trotzdem jeden Tag gut ernähren muss, jeden Tag gut ausruhen muss, jeden Tag früh schlafen geht, damit das eben konstant bleiben kann. Weil das ist natürlich ein Um und Auf für jeden Körper. Aber dass diese hormonellen Schwankungen nicht so sind, ja, freut mich sehr, dass du das schon genießen kannst. Bin gespannt, wie es mir dann geht, da wir ja so unterschiedlich sind. Aber ja, musst du rangehen?
Nein.
Deswegen finde ich ja das so schön, auch hier Literatur mitzugeben, weil ja, es hat nicht vielleicht jede Frau Zeit, dann auch das Buch zu lesen und es ist ja auch vielleicht manchmal gar nicht notwendig. Es reichen ja vielleicht solche Anstöße, einfach zu sagen, hey, bin ich eigentlich gerade zyklusorientiert unterwegs, kenne ich meinen Zyklus oder ist da einfach noch viel Luft nach oben und ist ja bei mir auch immer noch. Die Autorin spricht auch, dass Schwangerschaft eigentlich auch als Zyklus gesehen wird. Es teilt sich ja auch eigentlich in das erste Trimester, das zweite Trimester, das dritte Trimester und dann die Nachgeburtsphase, die ja auch oft benannt wird als das vierte Trimester. Und da geht es ja auch eigentlich darum, dass du in der Nachgeburtsphase genauso wie in der Menstruationsphase diese körperliche Ruhe brauchst, dass du in dieser Phase blutest, genauso wie auch in deinem Zyklus. Und dass man das ja schon noch spürt, also die Frühlingsphase, gut, die ist oft überschattet vielleicht für die ein oder andere Frau von Schwangerschaftsübelkeit. Also das fühlt man jetzt nicht so, dass der Frühling kommt. Aber dafür ist der Sommer wieder ganz stark spürbar, weil dann einfach im zweiten Trimester oft die Energie zurückkommt, die Kraft zurückkommt. Der Bauch ist noch nicht so groß, dass er einen hindert an Unternehmungen. Es ist oft noch nicht so mit Beschwerden wie Wassereinlagerungen oder geschwollene Beine oder
und man alles. Also selbst an das kann ich mich so gut erinnern. In der Phase habe ich mich immer so stark gefühlt. Also da merkt man richtig, dass man zu zweit unterwegs ist. Ja, ist eine der schönsten Phasen in der Schwangerschaft. Ja?
Genau, und dafür darf man dann auch wieder als Schwangere den Herbst sehr ernst nehmen, weil der Herbst genauso wie in der Zyklusphase ja dazu einlädt, eigentlich auf sich zu achten, Ruhe zu geben, wirklich in den Nestbaubetrieb zu gehen, vielleicht auch Kontakte bisschen, naja, nicht abzubrechen, aber nicht alles reinzulassen in sein eigenes Leben, nicht jeden Austausch, nicht jedes Problem von allen möglichen Menschen sich anzuhören, sondern wirklich zu sagen, stopp, jetzt ist meine Phase, wo ich mich wirklich darauf vorbereite, dass da eben dieser Winter kommt und da wirklich auch schon Ruhe zu geben. Und ich finde, das ist auch so ein wertvolles und schönes Bild für vielleicht Menschen, die gerade schwanger sind oder gerade schwanger werden wollen oder ganz am Anfang stehen, die da auch noch die Chance haben, ihre Schwangerschaft auch als zyklisch zu sehen. Und ich glaube, man lebt auch als Schwangere viel, viel, viel besser, wenn man da eben sowas beachtet oder im Hinterkopf hat und dann auch sanft mit sich ist und sagt, ja, ich bin hochschwanger, auch hier muss ich nicht alles leisten oder ich muss nicht den ganzen Tag Gas geben oder jetzt noch das Zimmer in einer anderen Farbe streichen oder die 10. Jacke stricken. Wenn man einfach spürt, die Luft ist raus, dann darf, glaube ich, dann auch irgendwann Stopp sein. Es darf eine, glaube ich, schöne Anregung sein für alle, die jetzt schwanger sind und die das Bild anspricht dieser Jahreszeiten. Auch eure Schwangerschaft ist jahreszeitlich zu sehen und ihr bereitet euch einfach nicht darauf vor, dass mit dem Baby plötzlich der Sommer da ist, auch wenn es sich so anfühlt. Ja, da ist dann das süße Baby, das quasi wie eure Sonne euer Leben erhält. Ja, darauf dürft ihr euch freuen. Aber es ist nicht der Sommer, es ist der Winter. Und im Winter heißt es wirklich gut auf sich achten und auf die Regeneration.
Aufdanken.
Ja. Genau. Ja, hier sei jetzt auch einfach nur als Schmankerl zu sagen, stillen ist keine Verhütung.
Unbedingt beachten, ja.
Ich habe mir gedacht, das hauen wir jetzt noch so rein, weil ich glaube, das ist ein Wissen, das eh schon allgemein in den Köpfen ist. Aber falls nicht, kein unnützes Wissen.
Es sind eigentlich nur die ersten 6 Wochen, wo man sicher nicht schwanger werden kann, wenn man stillt. Und dann gibt es einfach diese großen Unterschiede von Frauen, die dann schon in der sechsten, in der siebten Woche nach der Geburt wieder in ihren Zyklus einsteigen, ja, wo der Körper eigentlich vermittelt, hey, ich bin eigentlich schon wieder so stark, ich habe mich schon regeneriert, es könnte schon wieder ein neues Baby kommen, bis zu vielen Frauen, die den Zyklus bekommen, wenn das Baby zum Essen beginnt, oder auch sehr, sehr viele, die erst mit dem Abstillen wieder fruchtbar werden. Also ich kriege oft auch Fragen, Rotraud, wir wünschen uns eigentlich schon jetzt ein zweites Baby. Ich habe meinen Zyklus noch nicht. Und wenn ich dann frage, wie es mit dem Stillen ausschaut, da ist vielleicht gar nicht mehr so oft ein Stillen da, aber oft reichen ein-, zweimal am Tag, dass der Körper der Frau signalisiert, du bist noch stillend, ich lege noch nicht los. Ich bin noch nicht offen für ein neues Baby. Ja? Und da gibt es einfach diese großen Unterschiede. Das heißt, Stillen als Verhütungsmethode ist durchaus unsicher.
Sehr unsicher. Ich habe auf jeden Fall dieses Buch ja schon vor Monaten gelesen. Also wirklich vor Monaten. Und habe dann auch beschlossen, dass ich mich wirklich intensiver mit diesem Zyklus auseinandersetzen möchte, mit meinem Zyklus auseinandersetzen möchte. Und habe dann mir Ovulationstests gekauft und dann wirklich 4 Monate meinen Zyklus getestet und zwar jeden Tag 3 Ovulationstests gemacht. Da war ich ziemlich fleißig, also mal mehr, mal weniger genau. Und natürlich auch nur, bis der Eisprung dann vorbei war, aber einfach zu schauen, wann kommt der tatsächlich. Und bei mir ist es halt wirklich frustrierend. Es ist wirklich immer ein anderer Tag. Mal springt das Ei früher, mal springt das Ei später. Das heißt, es war für mich einfach nur so eine absolute Bestätigung. Ich habe mir das nicht eingebildet, sondern es ist bei mir einfach wirklich, wirklich unregelmäßig. Man kann sich nicht darauf verlassen, wann das Ei springt. Ja, so ist es halt. Und habe dann aber auch mich eingelesen, was einem als Frau zyklustechnisch gut tun könnte und habe mir dann einfach 3 Produkte geholt. Ich habe mir geholt Cranberry-Tabletten, Magnesium und Calcium und habe das auch über diese 4 Monate Zyklusbeobachtung einfach auch wirklich jeden Tag genommen. Natürlich nicht total dogmatisch, aber das war wirklich schockierend und völlig arg. Aber die erste Menstruation nach einem Monat diese Tabletten nehmen, war völlig schmerzfrei. Völlig ohne Krämpfe, völlig ohne irgendwelche Symptome und ich habe es nicht gepackt, weil seit mein 3. Kind da ist, also dann doch 2 Jahre oder 1,5, hatte ich jetzt einfach meinen Zyklus wieder, war das wirklich unangenehm und habe ich wirklich gemerkt, na, immer wieder krampft es total und natürlich, wenn du gerade kochst mit den Kindern, ist ungünstig und du kannst nicht immer liegen und es war einfach weg. Ist das nicht arg?
Das ist ganz arg.
Ich finde auch.
Ja, und dann über die ganzen nächsten Monate hast du das dann auch beobachtet?
Ja, ja. Nie wieder Beschwerden gehabt. Aber das war mir jetzt noch wichtig zu sagen einfach, weil ich finde, das ist schon eine Erkenntnis, die man einfach ausprobieren kann, weil eben das waren ganz normale, im Drogeriemarkt gekaufte Tabletten und ich habe einfach durchs Recherchieren rausgefunden, ja, das könnte mir gut tun. Vielleicht hilft mir das was und es hat bombastisch geholfen. Und ich denke mir, wenn man Beschwerden hat, dann könnte das einfach auch eine Idee sein. Und wie gesagt, bei mir hat das dann einfach im ersten Zyklus schon angeschlagen. Und ja, tatsächlich würde ich das Thema super weiternehmen. War dann einfach für mich persönlich ein Gamechanger. Ich kann es mir nicht anders erklären. Weil das ist ein gravierender Unterschied gewesen. Und es ist nie wieder hatte ich Beschwerden.
Super.
Ich kann es mir nicht anders erklären. Ja. Es ist auf diese Nahrungsergänzungsmittel muss das zurückzuführen sein. Und da ich sonst überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel nehme und irgendwas zuführe, muss das ausschlaggebend gewesen sein. Ja, das einfach jetzt mal zum Weitergeben. Darauf warte ich schon lange, dass ich euch das sage. Und tut mir auch leid für die, die schon länger auf die Zyklusfolge gewartet haben.
Dann wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, die Zwiebeln werden geschält werden.
Ja, das klingt urschräg. Aber ja, tatsächlich bleibt spannend in der Villa Muttermund.
Ja, alles, alles Liebe. Baba.